This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Paddington 3, aka Paddington in Peru. Das ist ein Film, der schon äußerst zeitnah in den deutschsprachigen Kinos starten wird. Nämlich am 30. Januar bringt ihn Studiokanal zu uns in die Kinos. Er läuft in Großbritannien schon seit ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und hier und jetzt ist sie wieder zusammengekommen, die Bärenbande des Telestammtischs. Hallo Lida, hallo Kenny.
Hallo.
Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag.
Ich bin der Andi und ich habe passend zur Titelfigur, die da einfach auch eine Inspiration für mich war, für diese Aufnahme extra keine Hose angezogen, möchte euch trotzdem davon erzählen, wie ich diesen Film gesehen habe und wie ich mich persönlich drauf vorbereitet habe. Denn Paddington in Peru, da wusste ich, die ersten beiden Teile, die sind ja schon auch irgendwie so ein bisschen moderne Klassiker, sag ich mal. Die sind bei vielen Menschen sehr beliebt, sehr gut angekommen. Gerade der zweite hat, je nachdem, wen man fragt, für viele tatsächlich teilweise sogar Meisterwerkstatus, weil ich aber Filme sehr schnell auch wieder vergessen haben. Wir, also meine Familie und ich, die in den letzten Wochen nochmal nachgeholt. Paddington 1, Paddington 2, der zweite war zeitweise auch in der Mediathek von ZDF war es, glaube ich, über die Weihnachtsfeiertage auch abrufbar. Und so waren wir sehr gut vorbereitet. Ich konnte zusammen mit meiner Tochter in die Presseführung gehen, denn Kinder waren ja explizit mit eingeladen. Und ob das gut war, mich hier nochmal mit diesen ersten beiden Teilen zu bespaßen, bevor ich in die Sichtung des dritten Teils gegangen bin oder aber eben nicht, das wird einer der Punkte sein, die wir heute auf dem Schirm haben. Liebe Lida, jetzt habe ich erzählt, das wären irgendwie so Meisterwerke oder moderne Klassiker. Würdest du mir da zustimmen?
Also mit dem Wort Meisterwerk bin ich ein bisschen vorsichtig, aber auch ich fand gerade den zweiten besonders gut, also wesentlich besser, als ich erwartet hätte. Er hat mir gut gefallen, nachdem der erste mir schon gut gefallen hat. Und da habe ich auch gedacht, na, wer weiß, wie das wird. Ich war also durchaus kritisch und bin ja auch eher eine harte Kritikerin, aber schon der erste gefiel mir doch sehr gut und hat mein Herz erwärmt. Und der zweite hat das nochmal getoppt, obwohl ich ja dann wiederum sehr skeptisch war, weil ja ganz selten Fortsetzungen besser sind als das Original. Also bin da keineswegs blauäugig reingegangen, aber ich würde auf jeden Fall diese Filme sehr wohlwollend einordnen und wenn die da sagt, sehr gut, dann heißt das vielleicht schon Meisterwerk.
Ja, das könnte sein. Wer sich die ganzen anderen Besprechungen von dir in den letzten Wochen und Monaten angehört hat, weiß, dass da durchaus auch einiges dabei war, was dir nicht zugesagt hat und nicht gefallen hat. Schön zu hören, dass du hier grundsätzlich positiv in die Sichtung des dritten Teils gestartet bist. Kenny, was für ein Bärenfan bist du? Was hältst du eigentlich von Paddington?
Tatsächlich habe ich Paddington das erste Mal gesehen, nachdem ich im Film Massive Talent mit Nicolas Cage quasi darauf aufmerksam gemacht wurde. Da gab es so eine tolle Szene, wo quasi er mit dem Regisseur, den er da quasi ja trifft, den Drehbuchautor, quasi über Filme redet, welche die besten Filme aller Zeiten sind. Und da gibt es diese tollen Running Gag im Film, wo es dann heißt, ja, Paddington 2 ist der beste Film aller Zeiten. Da gibt es auch so eine schöne Endcredit-Szene, wo Nicolas Cage dann mit seiner Familie auf der Couch sitzt und dann quasi so eine Träne wegdrückt, weil der Film so toll ist. Und anschließend habe ich mir quasi die beiden reingezogen aus diesem Grund, aus diesem Film als Empfehlung. Und ich muss sagen, das sind wunderschöne Filme. Die haben den Herz am rechten Fleck. Das sind Feel-Good-Filme, die lassen dein Herz erwärmen. Die ziehen sich ein bisschen aus der Realität raus und zeigen dir nur das Schöne im Leben. Und das finde ich eigentlich echt toll. Ich habe tatsächlich, wo ich letztes Jahr in England war, in London, habe ich mir auch einen kleinen Kuschel-Paddington gekauft. Der liegt hier in meinem Schlafzimmer auf meinem Bett. Ganz kleiner, süßer Paddington. Das ist ganz süß.
Ein süßer, kleiner Paddington. Ja, wie schön. Also, das ist nämlich genau so ein Punkt. Ne? Offensichtlich gibt es eine ganze Menge, ja auch letztlich wirklich Merch um diese Figur. Das ist halt einfach ein popkulturelles Phänomen. Mein erster Kontakt damit war tatsächlich, waren nicht die Filme, sondern meine Schwiegerfamilie quasi. Die haben sich aus irgendwelchen Gründen, sind die an diese Bücher geraten, von denen es ja auch inzwischen unzählige gibt. Ich glaube, seit 58 habe ich in der Recherche irgendwo gelesen, erscheinen da wirklich sehr regelmäßig sehr viele Bücher, auch bis heute. Und davon gibt es natürlich auch deutsche Übersetzungen. Und die saßen dann da als relativ große Familie auf dem Wohnzimmer. Und der Papa hat das dann vorgelesen. Und die haben sich zerbastelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also die haben auch einen besonderen Humor, sag ich mal. Und der ist vielleicht auch, ist halt ein besonderer Humor. Aber die fanden das so lustig und so amüsant. Das war letztlich mein erster Kontakt zu Paddington Bear, mit dem ich sonst persönlich nicht viel anfangen kann. Eben ja auch, weil er dann ja schon, für mich zumindest, ich bin in neuen Bundesländern aufgewachsen, auch ein bisschen aus einem anderen Kulturkreis kommt. Nämlich in dem konkreten Fall aus Großbritannien. Und ja, viele Bücher gibt's, viel Merch, viel auch Menschen, die das lesen. Und liebe Lida, im dritten Teil von Paddington, da verlassen wir Großbritannien ja, ne? Deinem Titel steht schon drin, Paddington in Peru. Vielleicht willst du uns mal erzählen, wovon handelt der dritte Teil eigentlich?
Ja, wenn sich viele noch erinnern, auch wenn sie die Filme vielleicht nicht nochmal geschaut haben, da kam Paddington ja ursprünglich her, aus Peru. Und da kommt ein Brief von der Reverend Mother, also der Nonne für das Heim für ältere Bären, in dem Paddingtons Tante Lucy in Peru noch Unterkunft gefunden hat, nachdem die ja traurigerweise ihr Zuhause verloren hatten und Paddington deswegen auf seine lange Reise nach England gehen musste. Und er hört, Aunt Lucy, also die Tante Lucy, vermisst ihn fürchterlich. Er hat dann die Idee, sie zu besuchen mit den Browns, was auch umgesetzt wird. Aber als man ankommt, ist Tante Lucy verschwunden. Irgendwo im Dschungel, hat nur ihre Brille zurückgelassen. Also etwas, was man eigentlich ja als sehschwacher ältere Bären nicht unbedingt zurücklässt. Und keiner weiß so recht, wo sie ist. Natürlich wird jetzt eine große Suchaktion gestartet. Und wer bietet sich dabei an? Antonio Banderas als ein nicht ganz vielleicht astreiner Bootskapitän, der die Familie dann rumschippern möchte.
Jo, wir sind also raus aus diesem urbanen Setting, aus London letztlich. Und das ist für mich so ein bisschen, als jemand, der überhaupt nicht großartig mit der Vorlage zu tun hat, war das schon überraschend, denn ein Großteil des Films spielt nicht mehr in London. Und ich weiß nicht, ob mich das überrascht hat. Ich meine, das Ding heißt in Peru und mir war klar, es geht ins dunkle, Zitat dunkles Peru. Auch eine Formulierung, kann man sich bestimmt drüber streiten. Damit ist halt der tiefe Dschungel gemeint letztlich. Und der unentdeckte Teil Perus, von dem man durchaus fragen kann, ob es den überhaupt noch gibt in der echten Welt. Aber da frage ich mich schon, fehlt da jetzt nicht ein wesentlicher Teil? Lieber Kenny, hast du London vermisst, als du den dritten Teil gesehen hast?
Na, er spielt ja tatsächlich ganz kurz in London am Anfang. Da sind wir ja dort bei der Familie zu Hause, ne? Man kennt ja diese Straße, wo er wohnt. Und dann heißt es halt, okay, es geht nach Peru. Und das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Ich meine, wer London sehen möchte, der kann da entweder hinfliegen oder guckt sich ganz viele tausend andere Filme an, die in London spielen. Oder, keine Ahnung, Peaky Blinders? Weiß ich nicht, passt das? Ist ja Birmingham, Entschuldigung. Okay. Ich find's schön, tatsächlich. Ich find's mal eine schöne Abwechslung. Und tatsächlich ist es ja auch gut gemacht. Also die Shots dort in Peru, die sind ja auch tatsächlich echt in Peru teilweise gedreht worden. Auch teilweise in Kolumbien. Und die haben wirklich Kamerafahrten gemacht über den Amazonas, über die Flüsse, die dort sind, über den Dschungel. Und das wirkt richtig gut zum Anfassen. Und das könnte man meinen, dass es eigentlich so ein Kinderfilm ist, wo man jetzt nicht so hohe Ansprüche hat an Realitätstreue oder an, dass es super gut aussehen muss, weil es halt einfach ein Unterhaltungsfilm ist. Tatsächlich sieht das hier aber richtig gut aus und deswegen freue ich mich darüber, dass es mal ein anderes Setting ist, so ein bisschen im Dschungel, auch wenn der Dschungel da ein bisschen friedlicher ist, als man ihn vielleicht in der Wirklichkeit so kennt. Aber ich finde das schön dort, oder? Wie hat es euch gefallen?
Ja, aber ich fand das Setting durchaus charmant, was mir aber also positiver aufgefallen ist als das Setting selbst, das ich nach zwei London-Filmen durchaus auch abwechslungsreich und angenehm empfand. Man muss ja nicht immer alles genauso machen, wie es vorher war. War die Message, die sich da rein geflochten hat. Und das ist ja schon bekannt, dass Paddington quasi ein Immigrantenbärchen ist und auch die psychologischen, aber auch gesellschaftlichen Schwierigkeiten und Hürden, die sich alle migrantischen Menschen stellen, darstellt. Und das ist eigentlich eine Ausnahme, gerade in der Kinderliteratur dieser Zeit. Und hier gab es ja das große Risiko, dass jetzt so eine Message da vermittelt wird mit ganz viel Zucker. Oh, das Beste ist, wenn Migranten ja wieder dahin gehen, wo sie herkommen. Und das ist natürlich sehr kritisch. Aber gerade da kriegt der Film die Kurve und zeigt dann doch, dass er eben nicht in dieses sozusagen verschnörkelte Reaktionäre reingeht, sondern wirklich sagt, manchmal kann es auch schön sein, woanders sich heimisch gefunden zu haben. Und zu Hause ist da, wo das Herz ist, aber nicht zwangsläufig immer da, wo man ursprünglich geboren ist.
Tatsächlich ist es einer von, ich habe gelogen, ich habe 4 Punkte notiert, der ich mir auch notiert habe, weil es ja nun auch recht offensichtlich ist, dass ja Paddington ist ja, wenn man so will, eine Geflüchtetengeschichte. Ne? Also der musste ja aus einer Heimat, wo er auf offensichtlichen Gründen, weil halt eben, wenn man so will, die Wurzeln aufgrund von diesen Vorfällen mit diesem zerstörten Haus von der Tante und so. Er selbst hat keine leiblichen Eltern, zumindest lernen wir sie nicht wirklich kennen. Ist ja letztlich eine Geflüchtetengeschichte, eine mit Erfolg. Da gibt es auch im ersten Teil, den ich, wie gesagt, die Tage ja nochmal gesehen habe, auch ziemlich direkte Verweise drauf, dass es in Großbritannien durchaus auch Momente gab. Ich vermute, es wird im Zusammenhang mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg stehen, da bin ich zu ungebildet, um das genau zu wissen, durchaus Situationen gab, wo auch da schon diese quasi Verschickungen, die es ja auch in Deutschland gab, von Kindern irgendwo, also vermutlich wird das aus London aufs Land in Großbritannien
gewesen sein. Ja, das war während des Blitzkriegs, gerade als London bombardiert wurde, da wurden zum Beispiel ganz, ganz viele Kinder evakuiert und zu Familien aufs Land geschickt. Das waren nicht immer ideale Umstände, unter denen die Kids dann gelebt haben, aber das war zum Beispiel etwas, wo sehr viele Kinder diese Erfahrung gemacht haben, wenn auch in kleinem Rahmen und mit der Möglichkeit natürlich in den allermeisten Fällen, wenn keine Tragödie passiert ist, wieder zurückzukehren nach Hause. Aber diese Erfahrung, dass man nur einen Koffer packen kann, man kriegt ein Schild um den Hals, wie Paddington es am Anfang hat, und wird dann zu fremden Leuten geschickt und kann nur hoffen, dass die gut zu einem sind.
Genau darauf spielt nämlich auch die Tante irgendwann an. Ich glaube, es ist direkt im ersten Teil, wenn sie ihm halt sagt, dass er jetzt nach Großbritannien gehen soll, dass die das in Großbritannien schon gemacht hätten und da gewisse Erfahrungen hätten. Das ist also genau dann diese Parallele, die wir hier haben. Und es ist ja vor allem auch eine Erfolgsgeschichte. Natürlich ist der Bär unter anderen auch kulturellen und gesellschaftlichen Umständen aufgewachsen, aber kommt da letztlich nach ersten Reibereien ja dann doch ganz gut bei Familie Brown an und hat da in den ersten beiden Filmen trotz einiger Hin und Hers, inklusive auch Zeit im Knast, ja dann doch im Endeffekt ist er da gut, also wenn man so will, angekommen. Und im dritten Teil, und das ist wohl so eins der Kernthemen, geht es dann schon um die Frage auch, ob dann nicht auch die Wurzeln, die eine Person mitbringt, auch noch eine Rolle spielen und man nicht quasi 2 Heimaten haben kann. Und kleiner Spoiler, tatsächlich ist das ja auch am Ende des dritten Teils so, dass man letztlich sagen kann, er ist in beiden Welten, sowohl in Peru als auch in Großbritannien in irgendeiner Form zu Hause. Und das war wirklich, das war geschickt eingewoben. Also das fand ich wirklich gut gemacht, nicht zu aufdringlich vor allem auch, weil letztlich ist ja ein kurzweiliger Abenteuerfilm ist. Kenny, diese Ebene, hast du die auch in irgendeiner Form wahrgenommen?
In keinster Weise. Ich habe bei dem Film total abgeschaltet. Ich bin komplett raus aus der Realität in eine Welt, die komplett fern ist von Hass, Flüchtlingen, Krieg und Verderben. Habe ich mit keiner Silbe dran gedacht. Also schockiert mich gerade ein bisschen, dass das so ein schöner, erfreudiger Familienfilm so in diese Thematik auch. Okay, ich meine, ich will das ja nicht totreden. Klar, steckt das da irgendwo drin. Ne, aber das ist so denke ich halt nicht. Das ist nicht meine Denkstruktur. Also ich habe mich da vollkommen drauf eingelassen. Ich kenne ja Paddington, ich weiß, der ist total lieb und knuddelig und hat eine tolle Familie bekommen, die ihn total liebt, und da, nee, habe ich in der Realität genug, das Thema brauche ich in dem Film nicht auch noch, ja.
Es kam mir auch dann erst so ein bisschen beim drüber nachdenken, aber ich fand es dann schon recht deutlich. Lida, hast du das auch so wahrgenommen? Oder ist das einfach, sehe ich das einfach, weil du mich im Laufe der letzten Jahre so sensibilisiert hast für solche Themen?
Natürlich nur zweites. Nee, ich würde schon sagen, also das ist auch, denke ich, das ist eine Interpretation, wenn man ein bisschen über Paddington liest, findet man die auch. Da bin ich ganz sicher. Also das ist auch schon vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren eine häufige Interpretation gewesen. Und tatsächlich gibt es auch einen Kritikpunkt an den Paddington-Büchern, der ursprünglichen Paddington-Geschichte, die der Film ja adaptiert, nämlich dass dieser Kritikpunkt, den kann man jetzt nicht vollkommen entkräften, nämlich dass Paddington auch wenn er eine migrantische Geschichte oder eine Flüchtlingsgeschichte erzählt, eine Assimilationsgeschichte erzählt. Das heißt, Paddington kommt an und er passt sich der Kultur an, der britischen, in der er lebt und in der er aufgenommen wird. Also diese Erwartung, die sich oft an geflüchtete Menschen richtet, ihr sollt jetzt so werden wie wir, ihr sollt unsere Religion, kommt jetzt in der Geschichte nicht so vor, aber ihr sollt unsere Lebensweise möglichst annehmen, unsere Sprache sprechen und so weiter. Und ich finde, dass der dritte Film gerade unter diesem Aspekt interessant ist, weil ich den Eindruck habe, dass diese Kritik den Filmemachern bewusst war und dass sie versucht haben, sich im positiven Sinne damit auseinanderzusetzen. Nämlich, dass sie sagen, ja, es ist wichtig auch, dass man weiß, wo man herkommt. Man hat das Recht, Dinge aus seiner Heimat mitzunehmen und es ist auch ein wichtiges Bedürfnis, eine Verbindung zur Herkunft zu haben. Also das Happy End ist nicht, dass man alles, was früher mal war, abhackt und dann sagt, jetzt ist hier mein neues Leben und meine neue kulturelle Identität, sondern dass man eine Mischung aus beidem findet oder auch das Alte im Neuen am Leben erhalten kann und dass das legitim ist. Also dass da nicht diese Erwartungshaltung da sein sollte, der Bär, der jetzt zu uns kommt, muss so 100% britisch werden, sondern dass man sagt, es ist total okay, ein Peruaner in Großbritannien zu sein und trotzdem zu sagen, ich möchte aber lieber hier bei den Browns in Großbritannien leben, als peruanischer Bär.
Mhm. Ja. Lieber Kenny, ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, auch jetzt gar nicht so diese Metaebene des Films sehen, sondern mal ein bisschen auch noch auf andere Themen eingehen. Und ich fand eine Sache, über die will ich auf jeden Fall mit euch sprechen, nämlich die Familie Brown nochmal. Es gab ja hier eine Neubesetzung. Erstmal offen gefragt, lieber Kenny, hast du die Neubesetzung gesehen? Ist sie dir aufgefallen? Meine Tochter hat sie bemerkt. Ist sie dir auch aufgefallen?
Ich glaube, der Junge ist jemand anders, oder?
Nee, der ist nur älter geworden und sieht wirklich komplett anders aus.
Okay, so dann?
Die Mutter. Die Mutter, Mary Brown, wird inzwischen gespielt von Emily Mortimer. Und in den ersten beiden Paddington-Teilen war das noch die Sally Hawkins. Und das ist mir wirklich direkt aufgefallen, vermutlich, weil die Sichtung so kurz vorher war. Und also meine Tochter hat es auch bemerkt. Die habe ich im Anschluss so ganz vage gefragt, wie sie so gefiel. Und sie fand den Film natürlich total toll und kurzweilig und hatte seine tollen Szenen und Momente. Am Ende haben sich alle Bären lieb und so. Das fand sie alles ganz toll. Also sie ist jetzt 7 Jahre alt, mal so zur Einordnung. Aber die Neubesetzung der Mutter, Mary Brown, die ist ihr aufgefallen. Und ich habe den ersten beiden Teilen so ein bisschen wahrgenommen. So als sehr behutsam, sehr tüdelig, aber auch sehr empathisch, als recht selbstbewusst, also ne, so verhältnismäßig. Ich habe so das Gefühl gehabt, die Mutter spielt hier im Vergleich zu den ersten beiden Teilen eine einfach weniger wichtige Rolle. Hast du das an den Eindruck auch gehabt, Kenny?
Na, eigentlich nicht. Ich finde, die hat ja am Anfang die Familie so versucht zusammenzuhalten. Die hatte das Gefühl, dass jeder macht so seins. Der Junge geht bald irgendwo weg. Der macht nur noch seinen eigenen Kram. Die Tochter geht bald irgendwo studieren. Der Papa ist nur arbeiten und sie ist immer nur alleine zu Hause irgendwie und will halt was machen. Und sie treibt das Ganze ja an. Also ich finde nicht, dass die Rolle zu klein ist, aber tatsächlich startet sie ja eher den Storygang. Weil dadurch kommt ja dieser Punkt zusammen und sagen, ey, das ist doch perfekt, Paddington will nach Peru, wir haben mal zusammen einen Urlaub nötig, wo wir alle mal wieder was zusammen machen und dann machen die das ja. Und dann hat ja jeder irgendwie so ein bisschen sein Teil daran, an der ganzen Geschichte und an dem Abenteuer. Also die kommt nicht zu kurz, würde ich sagen. Tatsächlich, mir ist es nicht aufgefallen, dass sie eine andere Schauspielerin ist. Ich wollte tatsächlich noch die beiden alten Filme nochmal nachholen. Leider Gottes habe ich die nirgendwo auf irgendwelchen Streaming-Plattformen gefunden und ich habe den leider noch nicht in meinem DVD-Regal. Von daher, hätte ich das vorher nochmal gesehen, wäre es mir wahrscheinlich auch aufgefallen. Aber so in dem Fall ist es mir nicht aufgefallen. Weil ich habe die aber auch nur einmal gesehen, die ersten Teile. Also ich bin da jetzt nicht so der Hardcore-Fan.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Persönlich finde ich auch, was ich stärker gemerkt habe, wenn jetzt auch nicht massiv oder jetzt nicht so, dass es mich jetzt gestört hätte, aber was aufgefallen ist, ist das andere Tempo und der andere Inszenierungsstil, denn der Regisseur hat ja gewechselt. Das ist jetzt Dougal Wilson und wenn ich jetzt mich nicht täusche, ist das sein erster Kinospielfilm, den er inszeniert hat. Und davor war das ja Paul King und Paul King hat ja sowohl den ersten als auch den zweiten gedreht und auch mitgeschrieben. Und da hatte ich den Eindruck, dass eben, was du auch schon angemerkt hattest, Andi, dass die Story da doch etwas betulicher, etwas langsamer, ruhiger war. Natürlich ist es auch eine andere Story, die man anders erzählen muss, aber hier war wesentlich mehr Tempo und der Fokus auch mehr, hatte ich den Eindruck, auf Action, auf Humor, auf Gags, auf solche Sachen und nicht so sehr auf das Emotionale. Was nicht heißt, dass das Emotionale jetzt zu kurz kommt oder völlig vernachlässigt wird. Aber da hatte ich den Eindruck, dass man doch gemerkt hat, hier ist ein anderes Pacing.
Ja, tatsächlich. Und dann wären wir auch schon nämlich ein Stück weit bei einem zweiten Punkt, den ich auf jeden Fall heute noch ansprechen möchte. Gerade im direkten Vergleich zu dieser Reihe. Weil ich meine, es ist immer ein bisschen unfair, man soll Filme nicht mit anderen Filmen vergleichen. Aber wenn es halt der dritte in einer Reihe ist, dann lässt sich es ein Stück weit ja nicht vermeiden. Und es ist meines Erachtens so, also anders, als wir den zweiten geguckt haben. Ich habe ja noch einen ganz kleinen, der ist 4. Und als der Paddington dann in den Knast kommt, das hat ihn gebrochen. Das war richtig schlimm. Und dass das beim ersten Teil das ein bisschen stressig wurde mit dem Onkel, der dann ja verstirbt, relativ zu Beginn des Films. Okay, Haken dran, das hat er irgendwie, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Aber beim zweiten Teil, dass dann da plötzlich der Paddington jetzt ins Gefängnis gehen muss, wie gesagt, das hat ihn komplett, da war er fertig für den Moment. Und das war eine große emotionale Szene. Andererseits haben sich beide Kids total zerbastelt, als dann diese ganzen lustigen Slapstick-Momente in den Filmen aufgetaucht sind. Ja, als dann die Zahnbürste in die falsche Körperöffnung geschoben wird oder irgendwas Lustiges mit Marmelade passiert oder. Und ich habe für mich jetzt, ja, vielleicht lag es auch an der Stimmung an dem Tag während der PV vom dritten Teil, aber ich finde, es fehlt dem dritten Teil sowohl an diesen sehr, sehr lustigen Szenen, die ich also im ersten beiden Teil deutlich amüsanter fand, als auch an so sehr, ich nenne sie mal schweren Szenen, möchte ich sie mal nennen. Also einer wirklich tragischen Szene. Es gibt so brenzlige Situationen, wo ein Böser was Böses macht oder eine Böse. Oder es gibt auch einen Moment, wo dann ein Boot untergeht oder so. Aber die fand ich im Vergleich zu den ersten beiden Teilen weniger krass oder weniger. Also irgendwie war ich da nicht so, ich war so weder im Positiven, ich hatte diese Drama-Momente nicht und diese Funny-Momente nicht so deutlich. Ging das nur mir so? Lida, wie hast du das wahrgenommen?
Ich hatte auch den Eindruck, dass hier gerade das emotionale Gewicht wesentlich geringer ist. Es steht nicht mehr so viel auf dem Spiel. Und im ersten Teil geht es ja ganz oft um wirklich existenzielle Dinge, im zweiten auch. Also sowas wie Zuhause, Familie, das Leben, Freiheit, also wirklich Sachen, dann geht's ans Eingemachte. Und hier waren dann mehr so, ja, Slapstick oder kleinere Herausforderungen. Gut, der Gesamtaufhänger, Tante Lucy ist weg, der ist schon groß, aber ansonsten hielt sich das dann doch in Grenzen und auch wenn es mal übel ausgegangen wäre, wäre der Verlust überschaubar gewesen oder dieses Gefahrenpotenzial war nicht so da.
Ja, sehe ich auch so. Also man merkt wirklich, der Film ist seichter als die anderen. Die waren viel emotionsschwangerer. Da waren so Sachen dabei, die haben dich richtig zum Weinen gebracht, haben dich mit zum Lachen gebracht. Und das war alles viel extremer. Also wenn man das so jetzt wie Sinuskurven so auszeichnet, dann schlagen die bei den ersten beiden Teilen viel mehr aus als bei dem. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht ist das Drehbuch nicht so gut geschrieben. Vielleicht ist der neue Regisseur jetzt noch nicht so ganz feinfühlig, ne, um das Ganze ein bisschen zu steuern. Ja, also das definitiv. Man merkt das schon. Also der ist seichter als die ersten beiden, viel seichter. Besser für Kinder geeignet, keine Ahnung. Andi, das kannst du besser einschätzen. Was sagst du?
Ja, stimmt natürlich. Ne? Dadurch wäre der vermutlich für den Kleinsten am ehesten geeignet gewesen, weil er diese krassen Schwankungen nicht hat. Also der ist noch sehr sensibel, was so auch einfach düstere Szenen zum Beispiel allein schon anbetrifft. Mhm. Das haben wir hier alles nicht. Also das muss ich schon sagen, da würde ich wahrscheinlich zustimmen. Und das, obwohl wir ja eigentlich einen Cast haben, der mehr als geeignet ist, hier auch eine gewisse dramaturgische, sag ich mal, Herausforderung zu meistern. Zwei Namen möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal rausfischen. Zum einen, glaube ich, weil es recht schnell geht, den Vater der Familie, gespielt von Hugh Bonneville. Und zwar einfach nur, weil ich den tatsächlich erstmal nur aus diesen Paddington-Filmen kannte. Und er hat auch schon bei anderen Sachen mitgemacht, wie Notting Hill und so. Aber der ist mir die Tage aufgefallen, als ich mir dann auch mal das Finale von der aktuellen Paramount-Plus-Serie The Agency angeschaut habe. Auch eine Serie, an der ich viel Spaß hatte, auch ein US-Remake von der französischen Serie. Und da spielt er, wenn man so will, am Ende so ein bisschen einen Antagonisten. Also mal eine ganz andere Rolle. Also das war schon für mich mal was Besonderes. Ich weiß nicht, Kenny, kannst du dir den vorstellen in der Rolle des Bösewichts? Also wenn man den nur aus Paddington kennt, kennst du den überhaupt?
Nee, sagt tatsächlich. Ich habe jetzt nämlich groß recherchiert. Allerdings, nee, sagt mir überhaupt nicht. Oder wüsste ich jetzt nicht auf den ersten Blick, wo der irgendwo mitgespielt hat. Der wirkt ja total lieb und absolut unangreifbar. Der spielt einen Bösewicht, oder was?
Ja, schon dezent. Also ist letztlich einfach ein anderer Agent. Ist eine Agentenserie und er ist in dem Fall britischer Agent. Und die Bezeichnung Bösewicht ist relativ. Aber letztlich ist schon eine Art Antagonist auf jeden Fall, ja.
Okay, krass. Aber gut, aber ist ja schön, wenn ein Schauspieler soll ja genau das machen, ne? Soll ja mehrere Facetten spielen können und nicht nur eine. Das ist ja dementsprechend cool, wenn ein Schauspieler dich dann so überraschen kann mit seiner Leistung. Das ist ja cool. Muss ich mal noch mal recherchieren dazu, was er alles gemacht hat. Vielleicht habe ich ja schon mal irgendwas anderes gesehen von ihm.
Gab es sonst jemanden im Cast, der dir aufgefallen ist und dem du vielleicht ein paar Worte verlieren musstest? Wir haben ja auch noch andere Familienmitglieder. Wir haben ja auch generell eine Handvoll andere Personen. Ist dir sonst noch irgendwer aufgefallen?
Die Mutter Oberin, gespielt von Olivia Colman. Die ist mega. Ich meine, anfangs hat die immer nur ihre Kutte an. Du siehst immer nur ihre Lächeln und ihre extremen Zähne, die quasi immer im Fokus standen. Dieses dauerhafte Grinsen bis zum Zahnfleisch. Und ich hatte schon am Anfang das Gefühl, irgendwas stimmt mit der nicht. Die hat doch irgendwas im Busch. Ne? Also, und ich habe mich ja dann recht behalten im Endeffekt. Aber die war so überspitzt gespielt, immer dieses nette Grinsen und so. Ja, oh, alles wird gut. Ja, hier wird schon gut gehen. Die werden dich schon finden und so. Mega großartig gespielt. Und dann im Endeffekt kommt ja dann irgendwann dieser Twist, wo man dann rausfindet, wer sie wirklich ist. Und dann ist sie ja quasi plötzlich ein bisschen anders drauf, ne? Und das fand ich großartig gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das wäre auch.
Olivia Colman ist ja nicht irgendeiner, genau, ja.
Das wäre auch bei mir die Rolle, die mir positiv aufgefallen ist und die überhaupt auffällt. Also Olivia Colman, astreine Schauspielerin. Wir haben, kann ich ja verraten, vorab schon ein bisschen darüber geredet, dass man sie jetzt fast überall an jeder Ecke sieht. Aber das tut mir persönlich gar nicht leid. Also ich sehe sie sehr gerne.
Und sie ist eine tolle Schauspielerin. Wir kennen sie aus so vielen tollen Sachen. Also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, es wäre jetzt ein Fehler, irgendwie ansatzweise aufzuzählen, wo die mal mitgespielt hat. Ich habe sie zuletzt, glaube ich, gesehen, als ich The Favorite nochmal irgendwann geschaut habe. Aber ungefähr 1000 Sachen hat die gemacht. Und auch zu Recht, freut mich, dass man die jetzt hier auch sieht. Und dass sie da auch mal in einem Bereich tätig ist, in dem, also ich weiß nicht, ob sie in Kindersachen schon großartig mitgespielt hat. Wobei Wonka ist ja letztlich auch ein düsterer Kinderfilm, sag ich mal, für Erwachsene. Ich weiß nicht, wie ich das alles formulieren soll. Aber also fantastische Sachen, fantastische Elemente hat sie schon gehabt. Genau, Olivia Colman. Und dann natürlich, und das wäre auch was, da könnte man tatsächlich sogar einen Kritikpunkt draus formulieren. Wir hatten ja schon über diesen Schiffscaptain gesprochen, eben gespielt von Antonio Banderas. Und er hat noch seine Tochter, also das ist Hunter Cabot, heißt er, und sie heißt Gina Cabot. Sie wird gespielt von Carla Tooze, junge Schauspielerin, die, glaube ich, sonst laut IMDb in ihrer Vita noch nicht allzu viel stehen hat. Irgendwas mit Boogeyman Origins und ansonsten sind es eher so kleine Serienauftritte gewesen. Er muss halt, ich glaube, das passt ganz gut in den Film, so ein bisschen den verrückten, wilden Kapitän spielen. Und ja, er ist irgendwie dann auch natürlich auch, also er, weiß nicht, wenn man das kurz spoilen muss, aber er hat auch eigene, wenn man so will, Ziele, die er verfolgt. Ja, okay, passt für mich soweit rein. Aber ich finde dafür, und da ist er keine Ausnahme, dass das Ganze ja im, Zitat, dunklen Peru spielt, sehen wir schon unfassbar wenig bis gar keine offensichtlichen Peruaner. Oder? Also wenn man jetzt mal, ich habe extra mal gegoogelt, um meinen ganzen stereotypischen Vorteilen zu genügen, habe mal peruanische Menschen gegoogelt und gehe auf die Bildersuche und sag mal so, die Menschen, die ich hier angezeigt bekomme, sind nicht die Menschen, die im Film irgendwie mitspielen. Also es kann schon sein, dass sie als Statisten mal bei irgendeiner Marktszene auftauchen oder so, aber das hätte auch eigentlich in so ziemlich jedem anderen Land spielen können. Bis jetzt das dunkle Peru ist, weiß ich nicht. Also vielleicht wäre es auch gar keine schlechte Wahl gewesen, einen peruanischen Captain zu wählen. Ich weiß nicht, was meint ihr?
Ja, da gebe ich dir recht. Das hatte so ein bisschen sowas, also Antonio Banderas ist ja Hispanic und dass man dann so sagt, so, ja, alles ein Brei, ne? Alle, die nicht weiß sind, sind ein Brei und das ist dann doch ein bisschen, ja, grobschlächtig, gerade unter Anbetracht eben dieser Flüchtlings- und Migrationsthematik. Und es besteht sicherlich kein Mangel an qualifizierten peruanischen Darstellenden. Das hätte nicht sein müssen. Und auch so diese potenzielle, so ein bisschen in der Luft hängende Romanze mit dessen Tochter hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Stimmt, da habe ich ein bisschen drauf gewartet, dass die sich irgendwann nochmal einen Kuss geben, ne? Aber kam zum Glück nicht. Aber ist schon so, also ich meine, andererseits hätte dann natürlich die Gefahr bestanden. Das, stell dir vor, der Captain wäre dann so ein tendenziell auch der Optik wegen eher peruanischer Mensch gewesen. Oder und wenn der dann auch Antagonist gewesen wäre, ob man da nicht hätte dann auch wieder irgendwie was draus basteln können in der Argumentation, dass es eine negative Darstellung gewesen wäre. Weil ansonsten muss man nämlich sagen, außerhalb der Familie Brown und der Dame, die da, die ältere Dame, die da scheinbar die Haushaltshilfe ist oder was auch immer. Und den Bären sind eigentlich alle anderen Antagonisten, oder? Gab es noch andere positive Figuren im Film, die nicht Teil der Familie sind?
Glaube nicht.
Nee, gell? Waren so viele nicht. Obwohl da schon eine Menge Leute auf dem Bildschirm rumtanzen.
Das geht aus, ist recht überschaubar, finde ich. Ich meine tatsächlich, das Setting, ich gehe nochmal kurz zurück zu dem Thema Peruana. Man hat ja sich ein Setting ausgesucht von ein paar Handvoll Leuten, die im Dschungel allein unterwegs sind, abseits der Zivilisation. Mhm. Und man nimmt halt einen spanischstämmigen, eine spanische Person, die irgendwie verwandt ist, vielleicht noch mit ehemaligen Konquistadoren, ne, was immerhin hat er auch diesen Drang, diesen Schatz da zu finden und da unten quasi sich auszuleben, wie es auch die Konquistadore damals gemacht haben vor 400 Jahren. Und wenn du da jetzt einen Peruaner nehmen würdest, der würde ja eher den Schatz beschützen wollen, als ihn finden zu wollen. Ne? Also du brauchst da irgendjemanden, der den Drang hat oder diese Gier hat, diesen Schatz finden zu wollen. Und ich meine, es gibt ja schon so viele Filme und Geschichten, die sich mit dem Thema befassen. Das ist nur keine neue Erfindung. Man hat einfach gedacht, okay, nimmst du da jemanden, der spanischstämmig ist, der hat das irgendwie im Blut, denn seine Vorfahren sind wahrscheinlich Conquistadore und da will der Opus den Schatz finden, wie alle anderen vorher auch. Und dann hast du die Story halt. Wenn du jetzt einen Peruaner oder eine Peruanerin haben wollen würdest, hättest du eine andere Story schreiben müssen, wo die drinnen vorkommen. Ich meine, es wäre auch sinnvoll gewesen, du könntest sagen, die Tochter von ihm war halt nicht die Tochter, sondern vielleicht irgendeine junge Frau, die aus Peru kommt, die sich mit dem Schatz vielleicht sogar auskennt, der ihre Vorfahren quasi Azteken oder Inkas oder was auch immer, die Völker, das da unten waren, quasi mit denen verwandt ist, um den zu schützen in gleicher Form. Das wäre auch möglich gewesen. Aber das haben wir halt nicht bekommen. Und das vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu komplex oder nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber ist ein valider Punkt, ne, dass du gerade diese Geldgier und Goldgier der Familie durch diese Conquistadore-Geschichte natürlich besser erzählen kannst. Das stimmt natürlich total. Ja, dann vielleicht mal einen positiven Punkt. Das haben nämlich die Kolleginnen und Kollegen nach der PV direkt da vorne im Foyer gemeint, dass wir natürlich einen Film haben, der ist ja punktuell und gerade konkret in diesem Schiff, in dem wir uns im Film ja zeitweise aufhalten. Da ist natürlich die Szenerie, die Ausstattung ist halt wieder toll. Also das ist ja auch einfach, die ersten beiden Filme war ja schon eine Reihe, die haben ja ein Stück weit auch durch die Sets gelebt, das war ja immer recht gut ausgeschmückt und du hast ja auch diesen Buchladen zum Beispiel gehabt, oder das ist kein Buchladen, das ist ein Gebrauchtwarenladen gewesen oder so. Das sah schon immer alles ganz toll und muckelig warm irgendwie aus und ein Stück weit haben wir das dann hier auch an Bord von diesem Schiff. Das gefällt mir per se schon ganz gut. Das ist, denke ich, auch auf jeden Fall weiterhin eines der Highlights oder Steckenpferde der Reihe. Das fand ich schon schön. Das ist jetzt konkret das. Und auch zu Beginn des Films dann natürlich auch die Einblicke noch in den Haushalt von Familie Brown. Das sieht schon alles soweit ganz gut aus, finde ich. Also das hat man ein Stück weit mit drüber retten können. Das ist mir positiv aufgefallen.
Tatsächlich, ja. Also ich fand die Innenausstattung von dem Schiff echt toll. In diesem Zimmer so überall diese Bilder und irgendwelche Gedöns, was die mal irgendwo im Dschungel gefunden haben oder so. Es war alles ausgeschmückt. Es gab quasi keinen Zentimeter, nein, nicht irgendwie mit irgendwas gefüllt war. Man könnte wahrscheinlich sich den Film dann irgendwie mal noch auf Blu-ray oder sowas so digital sich reinziehen und jeden Frame für Frame abgucken, was da im Hintergrund benutzt wurde. So ein bisschen Cold Mirror-mäßig, so 5 Minuten Paddington-Podcast. Ich glaube, da würde man einiges finden, worüber man reden kann. Also wirklich sehr schön gemacht, tatsächlich.
Ja, also dem kann ich zustimmen. Das ist alles wirklich sehr charmant.
So, und jetzt frage ich natürlich nochmal, wie sieht's aus mit eurem Heißhunger auf Marmelade? Marmelade ist ja, britische Marmelade ist ja immer Orangenmarmelade und mir ist die viel zu bitter. Ich kann den ganzen Hype in den Film da nicht nachvollziehen. Aber eigentlich brauchen wir doch jetzt noch ein bisschen Paddington-Marmelade, oder nicht?
Ich liebe bittere Orangenmarmelade. Ich weiß, ich werde dafür verachtet von so vielen Menschen, ja, aber ich finde die einfach so bitter wie meine Kritiken ist mein Marmeladenbrot, ja. Also das, ich finde die echt lecker. Also mag die total.
Tatsächlich ist es krass, wie so ein Film so einen Einfluss auf einen hat, ne? Man guckt sich die Filme an und mir ging es ja auch so. Nach der ersten beiden Zeit dachte ich mir so, ey, ich muss unbedingt mal Orangenmarmelade probieren. Dann habe ich mir irgendwo ein Glas besorgt und musste dann feststellen, nee, da ist mir zu viel Schale drin. Also mir ist die auch tatsächlich zu bitter. Aber wem das schmeckt, warum nicht? Warum soll man das haten? Ich freue mich, dass es dir schmeckt. Es gibt ja, da muss ich mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde. Aber ich finde die halt, die hat, was ich bis jetzt probiert habe, war zu viel. Die raspeln da irgendwie noch von der Orange noch die Schale mit rein. Und den Geschmack mag ich überhaupt nicht.
Ja, yeah, aber das ist deswegen halt gerade dieses Ding der Orangenmarmelade. Also das ist quasi deren Gimmick, dass die immer so ein bisschen bitter ist. Aber da hast du vollkommen recht. Die hat Schale und ist bitter, ja.
Sehr gut. Herr Mekton, das war offensichtlich eine Frage, die sich schon relativ weit weg vom Film bewegt. Habt ihr noch Punkte, die wir zu Paddington 3, Paddington in Peru, ansprechen wollen? Oder wollen wir zu den Fazits übergehen?
Ich würde gerne noch über Synchro reden.
Gern.
Wir durften ja die PV in Deutsch gucken, wofür ich mich sehr viel freue. Also vielen Dank an den Filmverleih, dass wir den auf Deutsch schon gucken durften. Das ist ja nicht immer der Fall. Und der ist auch wieder toll synchronisiert. Und ich hab bis zum Credits quasi gesessen und mir war gar nicht bewusst, dass Paddington selbst von Elias Mbarik gesprochen wird. Und das macht er ja echt super. Das ist wirklich ein Hammer. Ja. Das ist echt gut gemacht. Großartig. Wirklich sehr schön. Kleiner Hinweis apropos Endcredits. Es gibt eine Endcredits-Szene. Ja, also bleibt noch ein paar Minuten sitzen, bis der Film vorbei ist, bis die Credits durch sind. Da gibt's so eine kleine Bonusszene. Die ist jetzt nicht so wichtig, aber ist halt da Schmankerl, ne?
Wie sieht's bei dir aus, Lea? Hast du noch Punkte oder möchtest du uns mit deinem Fazit beglücken?
Ich kann eigentlich zum Fazit übergehen und sagen, dass Paddington 3 ein herzerwärmender, gut gemachter, schön geschauspielerter Film mit einer angenehmen, zeitgemäßen und liberalen Botschaft ist, der vielleicht nicht ganz auf dem hohen Niveau der Vorgängerfilme, insbesondere des zweiten Films ist, aber so hoch wie das Niveau hier wäre dann auch denn das Meckern daran. Also könnt ihr euch den getrost ansehen und habt da eine schöne Unterhaltung, die auch noch ein bisschen Hintergedanken und Tiefgang mitbringt.
Kenny, wie ist dein Fazit vom dritten Teil?
Paddington 3 ist wieder ein wunderschöner Feel-Good-Film, der diesmal nicht ganz so tief geht wie die ersten beiden Teile. Trotzdem ist man kurzweilig unterhalten. Der Film geht nicht allzu lange, auch nicht nur 90 Minuten. Es waren, glaube ich, 100 Minuten, glaube ich, ne? Es ist einfach eine schöne Unterhaltung. Man kommt ein bisschen aus der Realität raus. Man fühlt sich gut. Man sieht dort nichts Schlimmes. Der Film hat tolle Anspielungen an andere Filme, wie Indiana Jones zum Beispiel, und bedient sich da ein bisschen an Elementen von anderen Filmen. So ein bisschen Hommage an andere Filme. Das finde ich toll gemacht. Es fühlt sich einfach toll an. Der sieht schön aus. Tolle Shots. Es gibt ein paar Spezialeffekte, die jetzt nicht so perfekt sind, aber darüber kann ich hinwegsehen, weil es einfach, sag ich mal, eher ein Kinderfilm, ein Unterhaltungsfilm ist. Und so alles insgesamt ist es ein runder Film. Bis jetzt der beste Film des Jahres. Ne? Ich meine, so viel haben wir jetzt noch nicht. Aber
also will, na, ja. Gut. Ja, da schließe ich mich an. Der hat eine Laufzeit von 1:46, ist ein guter, kurzweiliger Kinderabenteuerfilm mit einer Handvoll sympathischer Hauptfiguren. Und womöglich ist er auf dem nur der drittbeste der Reihe, sag ich mal. Aber er ist trotzdem unterhaltsam und hat mir gut gefallen. Und ich denke auch, dass man den hier ruhigen Gewissens inzwischen schauen kann. Das ist auch was, warum nicht mal im Kino was sowas mitnehmen? Das ist auch einfach auf einer großen Leinwand sind so Abenteuerfilme ja immer vielleicht auch mal eine ganz besondere Erfahrung. Und insofern auch von mir und meinem Nachwuchs Daumen nach oben für Paddington 3. An euch, liebes Publikum, möchte ich auf jeden Fall noch die Information raushauen, dass ihr herzlich willkommen seid auf dem Community Hub des Telestammtischs. Das ist unser Discord-Server, den ihr findet unter tele-stammtisch.de/discord. Da könnt ihr rumkommen und mit uns über so ziemlich alles sprechen, was euer Film- und Serienherz begehrt. Aktuell reden wir sogar auch ein bisschen über Gaming und natürlich auch regelmäßig mal über Comics. All das sind Dinge, die finden bei uns statt. Wir sind inzwischen ungefähr 110 oder 120 Leute auf dem Server. Es ist schon ganz gemütlich und immer was los. Kommt rum, macht Spaß. Und ansonsten folgt uns, liked uns, teilt uns auf Social Media, ich sag's immer ganz gern, den Social Media Plattformen eures Vertrauens, auch wenn das ein sich selbst ausschließendes Ding ist. Aber gut, sei es mal so gesagt. Und insofern kommt rum, abonniert uns. Wir haben Bock auf euch. Wir wollen mit euch über Paddington 3 sprechen. Und deswegen hier auch nochmal vielen Dank, dass ich darüber sprechen konnte mit meiner Bärenbande, mit der Lida und dem Kenny. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Nicht vergessen, der Dschungel ist gigantisch. Jungle is massive.
Tschüss.